Was wäre, wenn ich dir sage, dass die wohl berühmteste Geschichte der Welt über menschliches Leiden eigentlich nie als Lehrstück über bloße Geduld gedacht war?
Oh, das ist ein guter Einstieg.
Ja, oder? Weil was, wenn sie für die Menschen, die sie zum allerersten Mal gelesen haben, ein brutaler, intellektueller Frontalangriff auf eine Art, naja, kosmische Mafia war?
Mhm. Kosmische Mafia trifft es eigentlich ziemlich perfekt.
Genau. Wir haben heute nämlich ein Thema vor uns, das eine Geschichte, die du vermutlich zu kennen glaubst, komplett auf den Kopf stellt. Wir tauchen tief in die Welt des antiken Nahen Ostens ein.
Richtig tief.
Und unsere Grundlage dafür sind die faszinierenden Notizen von Dr. John Walton. Spezifisch aus seiner 5. Session über das Buch Hiob. Und das Ziel dieser tiefgehenden Betrachtung ist heute ganz klar.
Wir wollen entschlüsseln, wie uralte, oft ignorierte Texte aus Mesopotamien unsere moderne Sicht auf Gerechtigkeit und Leid revolutionieren.
Genau das. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Das Lesen von so einem alten Text, das ist ja so ein bisschen, als würde man den privaten Briefwechsel von völlig fremden Leuten aus einem anderen Jahrhundert lesen, ne?
Absolut. Faszinierend, aber man versteht die Hälfte nicht.
Eben. Man muss den Slang der damaligen Zeit kennen, um den Witz oder das Drama überhaupt wirklich zu verstehen.
Und der Schlüssel zu dieser ganzen Revolution liegt in einem simplen, aber radikalen Prinzip, wenn man antike Texte liest. Dieses Material ist zwar für uns geschrieben, also um uns universelle Konzepte zu vermitteln, aber es wurde nicht an uns geschrieben.
Also nicht für unsere moderne Brille.
Genau. Es antizipiert keine byzantinische, mittelalterliche oder moderne westliche Gesellschaft. Das Buch Hiob ist tief in dieser antiken Welt eingebettet. Ich meine, Hiob selbst ist ja kein Israelit.
Stimmt, er stammt aus dem Land Uz, richtig.
Ganz genau, Uz. Dennoch ist das Buch unverkennbar von Israeliten für Israeliten verfasst worden, um eben auf diese Kultur zu reagieren.
Okay, warte mal. Lass mich das kurz sortieren. Wenn Hiob so tief in dieser mesopotamischen Gedankenwelt steckt, war er dann der Einzige?
Wie meinst du das?
Naja, gab es damals noch andere Geschichten wie seine? Also so eine Art literarischen Trend für Typen, die grundlos alles verlieren und auf dem Aschehaufen landen?
Oh ja, den gab es definitiv. In der antiken Literatur nennt man das heute das Motiv des frommen Leidenden.
Moment, bedeutet das, dass das Buch Hiob im Grunde nur ein Plagiat ist? Also einfach eine Kopie anderer antiker Bestseller?
Nein, nein, überhaupt nicht. Man muss dieses Konzept eher als Gesprächspartner verstehen. Das ist eine theologische Debatte, kein Copy-Paste.
Okay.
Dr. Walton führt da in seinen Notizen 4 spezifische antike Werke an, die dieses Motiv behandeln. Fangen wir mal bei den Sumerern an. Da gibt es ein Werk, das heißt »Ein Mann und sein Gott«.
Klingt nach einem Buddy-Movie, das schlecht ausgeht.
Ziemlich schlecht, ja. Der Leidende in dieser Geschichte ist völlig unwissend über seine Vergehen. Er wird krank, wird zum Außenseiter.
Und er hat keine Ahnung, warum?
Keine blasse Schimmer. Aber am Ende werden seine Sünden dann von der Gottheit identifiziert, er gesteht sie und zack, er heilt.
Okay, also Happy End.
Naja, die Philosophie dahinter ist brutal. Die Sumerer sagten sich, es gibt kein sündenloses Kind auf der Welt. Du musst also unbewusst gesündigt haben, wenn du leidest.
Das ist ja wie in einem Kafka-Roman. Du wirst bestraft und die eigentliche Folter ist, dass du nicht mal weißt, wofür.
Mhm.
Also in der ganzen antiken Welt gab es da niemanden, der gesagt hat, das ist doch Unsinn. Haben die Babylonier das vielleicht anders gesehen?
Naja, die Babylonier, also das mesopotamische Äquivalent, hatten da ein Werk namens Dialog zwischen einem Mann und seinem Gott.
Okay.
Das hat einen ähnlichen Verlauf. Heilung am Ende, aber es bietet keine tiefere Philosophie oder so eine wirkliche Zusicherung von göttlicher Gunst. Es passiert einfach.
Das ist ja auch irgendwie unbefriedigend.
Ja. Und dann gibt es noch ein sehr berühmtes babylonisches Werk, Lutlul Belnemeki.
Gesundheit.
Danke. Das bedeutet, ich will den Gott der Weisheit preisen.
Okay, und was passiert da?
Der Protagonist ist extrem gewissenhaft. Er macht alles richtig, aber die Götter kommunizieren einfach total unklar mit ihm.
Also wieder das Funkstille-Problem.
Genau. Dämonische Unterdrückung folgt, er leidet furchtbar. Und die Lösung kommt dann durch einen Traum, der ihm sagt, er soll Reinigungsopfer bringen.
Also ein Ritual?
Richtig. Er macht das Ritual und alles ist wieder gut. Die Philosophie hier ist, die Götter sind absolut unergründlich, wir können sie nicht verstehen. Das Ganze mündet dann in einen riesigen Lobpreis auf den babylonischen Gott Marduk.
Puh. Also, in der gesamten antiken Welt war die Antwort auf ungerechtes Leid immer, entweder du musst doch unbewusst gesündigt haben oder die Götter sind einfach seltsam und fern und mach halt dein Ritual.
Genau. Und es wird noch düsterer. Das vierte Werk ist die babylonische Theodizee.
Noch mehr Leid.
Armut, Verlust der Familie, aber hier, und das ist der krasse Unterschied, hier gibt es am Ende keine Lösung.
Gar keine.
Keine. Die Philosophie lautet einfach, die Götter sind fern und haben den Menschen von Natur aus böse Neigungen eingepflanzt. Wir sind kaputt gemacht worden.
Wow. Okay, das ist depressiv. Wenn diese Texte also zeigen, dass die Götter unergründlich waren, wie sah denn dann der Alltag für einen ganz normalen Menschen im antiken Nahen Osten aus?
Das Faszinierende hierbei ist wirklich diese unfassbare Frustration der Menschen. Egal ob Ägypter, Babylonier, Kanaaniter oder Hethiter. Die Götter haben sich einfach nicht offenbart.
Sie haben nicht gesagt, was sie wollen.
Nein, es gab keine klare Kommunikation darüber, was sie erfreut oder beleidigt. Sie waren inkonsistent, launisch. Sie änderten quasi täglich ihre Agenda.
Also ein ständiges Eierschalenlaufen.
Absolut. Wenn sie wütend wurden, aus welchen Gründen auch immer, haben sie einfach ihren Schutz entzogen und dich den Dämonen überlassen.
Weißt du, wonach das klingt? Stell dir vor, du arbeitest für einen cholerischen Boss aus der Hölle. Er sagt dir nie, was deine Aufgaben sind. Er gibt dir keine Jobbeschreibung.
Mhm, gutes Bild.
Aber er feuert dich oder belohnt dich mit einem Bonus, rein aufgrund deiner verzweifelten Raterei, was er heute vielleicht gut finden könnte.
Das trifft es auf den Punkt. In diesem Lutz Lul Bel Nemeki Text, den ich vorhin erwähnt habe, da sagt der leidende Protagonist etwas unglaublich Tragisches. Er sagt, was für einen selbst richtig ist, ist ein Vergehen für den eigenen Gott. Wer versteht die Pläne der Götter der Unterwelt?
Ach du meine Güte, das heißt, meine eigene Moral bringt mir gar nichts?
Genau. Und für dich als Zuhörer heute ist das so wichtig zu verstehen. Erst wenn wir diese völlige Verzweiflung der Antike begreifen, können wir schätzen, was für eine radikale Neuheit ein Gott war, der kommuniziert. Ein Gott, der klare Erwartungen formuliert und nicht täglich seine Meinung ändert.
Ja, das muss für die eine absolute Befreiung gewesen sein. Aber, warte mal. Das wirft bei mir eine riesige Frage auf.
Schieß los.
Wenn diese Götter so unberechenbar und im Grunde feindselig waren, warum haben die Menschen sie dann überhaupt verehrt? Ich meine, warum nicht einfach sagen, wisst ihr was, lasst mich in Ruhe, ich mache mein Ding alleine.
Das ist eine exzellente Frage. Und die Antwort führt uns zur zugrunde liegenden Wirtschaftsordnung des gesamten antiken Kosmos. Dr. Walton nennt das die große Symbiose.
Große Symbiose. Klingt nach Biologieunterricht. Bitte was? Die Götter waren zu faul zum Kochen?
Ganz genau so sahen die Menschen das. Also erschufen die Götter die Menschen als eine Art Sklavenarbeit. Der kosmische Deal sah so aus. Menschen verhätscheln die Götter durch Landwirtschaft, Tempelbau und Opfer.
Okay, wir sind das Catering. Und was kriegen wir dafür?
Im Gegenzug müssen die Götter die Menschen beschützen und ihnen Regen schicken. Andernfalls sterben die Menschen und dann verhungern die Götter selbst.
Also, was bedeutet das alles? Das ist ja wie ein kosmisches Schutzgelderpressungssystem. Schöne Farm hast du da, wär Schabe, wenn es nicht regnet. Gib mir dein bestes Schaf.
Exakt. Es war eine reine Transaktion. Und deshalb interessierten sich die Götter auch nur dann für Gerechtigkeit in der menschlichen Gesellschaft, wenn Chaos drohte.
Weil im Chaos keiner mehr auf dem Feld arbeitet.
Richtig. Wenn die Menschen streiten oder Krieg führen, können sie die Götter nicht mehr bedienen. Gerechtigkeit war also ein rein egoistisches Interesse der Götter, keine echte moralische, absolute Gerechtigkeit.
Krass. Okay, das ist also die Bühne. Wir haben dieses transaktionale, mafiöse System. Und hier wird's nämlich wirklich interessant. Jetzt betritt Hiob die Bühne.
Genau.
Erklär mir anhand der Walton-Notizen, warum Hiob, obwohl er ja in Uz lebt, also nicht in Israel, völlig israelitisch denkt und dieses ganze antike System sabotiert.
Er bricht buchstäblich alle Regeln dieser antiken Welt. Lass uns die Kontraste mal durchgehen. Erstens, kein Polytheismus.
Er betet nicht zu verschiedenen Göttern.
Nein, in Hiob 31, Vers 26 schwört er, dass er seine Hände nie zu Sonne oder Mond erhoben hat. In der antiken Welt machten das alle. das nicht zu tun ergab nur im strengen israelitischen Kontext überhaupt Sinn.
Okay, das ist schon mal ein Statement. Was noch?
Zweitens, keine Raterei. Hiob fragt nicht verzweifelt, welcher der vielen Götter wohl heute wütend auf ihn ist. Er weiß, wen er vor sich hat. Er wendet sich auch an keinen Ersatzgott, um das Problem zu lösen.
Er geht direkt zum Chef.
Genau. Drittens, absolute Gerechtigkeit. Hiob ist sich seiner moralischen Gerechtigkeit sicher. Wie wir vorhin gesagt haben, im antiken Nahen Osten gab es Gerechtigkeit als abstraktes Konzept gar nicht. Es gab nur das korrekte Ausführen von Ritualen.
Gar. Er sagt also nicht, ich habe doch alle Opfertiere richtig verbrannt, sondern er sagt, ich war ein guter Mensch.
Richtig. Und das führt uns zum vierten und vielleicht wichtigsten Punkt, der Zerstörung dieser großen Symbiose. Das wirft eine wichtige Frage auf, nämlich die zentrale Frage des ganzen Buches. Dient Hiob Gott umsonst?
Die Frage des Satans am Anfang.
Genau. Es geht um interessentenlose Rechtschaffenheit. Und erinner dich an unser Schutzgeldbeispiel. In der antiken Welt diente niemand Gott umsonst.
Stimmt. Jeder wollte nur den Regen und den Schutz vor Dämonen.
Hiob stellt dieses ganze System in Frage. Er sagt quasi, ich liebe Gott und bin gerecht, auch wenn ich nichts, aber auch gar nichts dafür zurückbekomme.
Wahnsinn. Damit bricht er ja die ganze Logik der damaligen Zeit.
Und deshalb ist der fünfte Punkt so spannend. Der Konflikt mit seinen drei Freunden.
Ah, die berühmten Freunde, die alles nur schlimmer machen.
Ja, weil diese Freunde exakt die alte mesopotamische Denkweise repräsentieren. Sie sagen im Grunde zu Hiob, du musst gesündigt haben. Befriedige den Gott rituell, mach ein Opfer, entschuldige dich, damit du dein Zeug zurückbekommst.
Und Hiob so? Nö.
Er lehnt das komplett ab. Er will keine rituelle Beschwichtigung. Er ruft Gott vor ein Gericht für eine echte Erklärung.
Er will keine Ausreden, er will den wahren Grund.
Und der sechste Punkt, laut Walton, ist der Geniestreich des Autors. Der Freispruch von Anfang an. Das Buch erklärt Hiob direkt zu Beginn in Vers 1 für gerecht.
Ah, okay. Der Erzähler sagt uns also, Leute, Hiob ist wirklich unschuldig.
Richtig. Das fegt alle Erklärungsmodelle des antiken Nahen Ostens sofort vom Tisch. Der Leser weiß, die Karma-Logik der Sumerer greift hier nicht.
Das ist wirklich brillant. Das Buch Hiob nutzt also diese ganzen antiken Texte nicht als Vorlage zum Abschreiben, sondern als...
Als Folie, ein Kontrastmittel. Es präsentiert die alten Antworten nur, um dem Leser zu zeigen, wie bankrott und leer sie eigentlich sind.
Es zerstört sie von innen heraus.
Ganz genau. Es verlagert den Fokus weg von blinden Ritualen und Bestechung hin zu göttlicher Weisheit und Gottes universellen Richtlinien.
Das ist für mich echt so ein riesiger Aha-Moment heute. Hiob ist kein staubiges Buch über einen Typen, der einfach Pech hatte und jetzt auf einem Aschehaufen sitzt und geduldig sein muss.
Nein, überhaupt nicht.
Man muss Hiob da ins Knast schicken, wenn er Aschehaufen sieht.
Es ist ein intellektueller Frontalangriff auf eine ganze Weltanschauung der kosmischen Ausbeutung. Es wagte es einfach, einen Gott zu beschreiben, der keine Bedürfnisse hat, der kein Essen von uns braucht. Und einen Menschen, der diesen Gott ohne eigennützige Hintergründe treu ist.
Eine Revolution im antiken Denken. Absolut. Und weißt du, wir lächeln heute vielleicht so ein bisschen herablassend über diese große Symbiose der Antike, wo die Menschen nur Gutes taten, um von den Göttern mit Regen belohnt zu werden.
Ja, das wirkt heute sehr primitiv auf viele.
Aber lass uns am Ende mal ganz ehrlich sein. Wenn wir uns heute Konzepte wie Karma anschauen, oder diese ständige, unbewusste Erwartung in uns, dass harte Arbeit und gute Taten vom Universum doch irgendwie immer mit Erfolg oder Gesundheit belohnt werden müssen.
Dieses, wenn ich gut bin, muss es mir gut gehen.
Genau. Haben wir diese große Symbiose wirklich hinter uns gelassen? Oder versuchen wir in unserer modernen, ach so säkularen Welt eigentlich immer noch krampfhaft Rituale auszuführen, nur um am Ende unser Zeug zurückzubekommen?
Das ist eine sehr unbequeme Frage.
Denk mal drüber nach. Es war auf jeden Fall großartig, das heute so tiefgehend zu analysieren. Danke, dass du dich heute mit uns auf diese intellektuelle Reise begeben hast. Bis zur nächsten tiefgehenden Betrachtung.